Donald Trump will von Deutschland ein Küsschen, Berlin sagt nein und schon geht der Stresstest in die nächste Runde. Darüber sprechen wir. Auf geht's.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, hi, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Die Frage ist, wie es dir geht. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du in dem Bahnchaos gefangen warst.
Ist man ja immer wieder mal, aber in der Tat, ich war die Woche in Berlin und als ich dann am Dienstag am späten Nachmittag zurück wollte, gab es erst eine Verspätung und dann ging das Drama richtig los. Aus 4 3/4 Stunden wurden ja fast 12. Aber es war eine bemerkenswerte Erfahrung, weil wir beim Tag der Industrie auch über Infrastruktur und andere Themen gesprochen haben. Und wenn du dann quasi in der Bahn so gefangen bist und Streckensperrung, Umleitung, defekte Klimaanlage, alles Mögliche, Waggons wurden dann gesperrt, die Toiletten fielen dann nach und nach aus, dann merkt man, dass so eine Zugfahrt manchmal auch was über den Zustand eines Landes aussagt und das ein bisschen greifbarer ist als so eine Podiumsdiskussion. Aber in Amerika, wie ist denn das da eigentlich mit Zugfahren und mit Infrastruktur?
Öffentlicher Personennahverkehr ist bei uns grundsätzlich etwas unterentwickelt. Das liegt vor allen Dingen an den weiten Entfernungen. Jetzt in Manhattan selbst oder im weiteren Kreis von New York haben wir die Subway und ein ergänzendes Bussystem und das klappt super. Ich benutze das jeden Tag. Ich liebe es, weil es wahnsinnig schnell und effizient ist. Da hält kein Auto und kein Fahrer und kein Uber mit. Die Strecke, die ich mit dem Zug häufiger gefahren bin, ist zwischen New York und Washington. Das ist aber auch nicht repräsentativ. Ich meine, das ist im Grunde wie so ein Shuttle-Service hin und her. Der Zugverkehr ist ein bisschen, wird anders gehandhabt als bei uns. Also man muss irgendwie oben warten am Penn Station, bis der Zug da ist. Und dann erst dürfen alle runter zu den Schienen. Und das ist ganz eng, also ein bisschen komisch. Aber ich hatte bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann nehme ich fast immer zwischen Städten den Zug, weil ich ja so viel fliegen muss. Dann bin ich froh, wenn ich nicht zur Gate muss und Sicherheitskontrolle und so weiter. Und da habe ich würde sagen, über 50% Horrorerfahrungen. Und wenn ich einen Termin habe jetzt in der Stadt am Nachmittag oder abends und morgens sowieso, ich komme immer am Vortag.
Ja, das ist bei mir ähnlich, aber ich fahre ganz viel Bahn, halt gerade zwischen Köln und Berlin. Und häufig ist es auch gar nicht so schlimm, muss man sagen. Und mit dem Auto ist es ja keine Alternative. Und die Flugverbindungen, die wurden ja auch ziemlich ausgedünnt und ist natürlich auch sehr teuer. Aber lass uns zu den heutigen Nachrichten kommen oder zu den Nachrichten von dieser Woche. Trump hat sich im Oval Office öffentlich als enttäuscht gegenüber Deutschland gezeigt, konkret wegen des Iran-Krieges. Er habe die Bundesregierung, sagt er, um Unterstützung gebeten, sein Wortlaut, gebt uns einen kleinen Stups, gebt uns ein kleines Küsschen, aber sie haben Nein gesagt. Wie findest du das?
Ziemlich geschmacklos, wenn man beachtet, dass Donald Trump ein verurteilter Sexualverbrecher ist. Da ist so eine Metapher von einem Küsschen vielleicht etwas unangebracht, vor allen Dingen, weil er in der Vergangenheit auch gesagt hat, er kann Frauen einfach so küssen, weil wenn er berühmt ist oder weil er berühmt ist, kann er das einfach so machen. Das kann man natürlich jetzt auch auf internationale Beziehungen übertragen, dass Donald Trump einfach sich nimmt, was er will und Partner drangsaliert. Insofern passt das.
Er hat ja auch Frankreich, Großbritannien, Italien in dieselbe Kategorie gesteckt. Die hätten die USA im Stich gelassen. Das hat ja möglicherweise Folgen.
Ja, was soll man sagen? Ich fand, Meloni hat es genau richtig gemacht. Und der Kanzler hat hier in Deutschland vor Schülern gesagt, dass der Iran die USA gedemütigt hätte. Und dafür hat er ja sehr viel Kritik eingesteckt. Aber im Grunde hat er auch nur das gesagt, was wahr ist. Wieso dürfen wir jetzt nicht mal mehr die Wahrheiten aussprechen? Und Meloni hat einfach mal eine rote Linie gezogen, bis hierher und nicht weiter. Und da ist sie für mich wirklich die Heldin. Es musste eine Frau kommen, nachdem alle Männer in Reihe und Glied gefallen sind. Vor allen Dingen natürlich jetzt auch wieder der NATO-Generalsekretär Rutte.
Kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber genau das ist ja die Spannung. Aus Berliner Sicht hat Deutschland sich ans Grundgesetz gehalten. Artikel 26 verbietet die Beteiligung an einem Angriffskrieg. Aus Trumps Sicht ist das Verrat am Bündnis, an der NATO, also zwei grundverschiedene Logiken.
Wir wissen, dass Donald Trump sich nicht an Verträge hält. Er hat gesagt, hat er wörtlich gesagt, internationales Recht interessiert ihn nicht. Er lässt sich nur messen an seinem eigenen Intellekt und seinen Werten. So, und natürlich, wenn Europa sagt, das geht nicht nach unserem, es geht auch nicht nach aus NATO-Gesichtspunkten, sagt Donald Trump, ich bestimme, was geht. Ich bin das Gesetz. Und dass dieser Konflikt wird nicht weggehen, der wird weiter bestehen bleiben.
Ist das denn aus deiner Sicht noch eine Partnerschaft auf einigermaßen Augenhöhe oder verhandelt Deutschland längst als Juniorpartner?
Das ist keine Verhandlung zwischen bona fide Verhandlungspartnern, also die in gutem, wie sagt man das, in guter Absicht verhandeln. Du hast jemand am anderen Ende, von dem du weißt, der will dich nur über den Tisch ziehen. Und er hat nur sein eigenes Interesse im Sinn. Von daher, ich würde nicht Europa degradieren zum Juniorpartner, aber ich würde schon sagen, Europa muss sich jetzt ganz dringend versuchen, unabhängig zu machen. Und die, die sagen, das geht nicht ohne die USA, würde ich sagen, wenn man keine andere Alternative hat, dann muss es halt. Und wir sehen ja an der Ukraine in der Auseinandersetzung mit Russland ein wesentlich kleineres Land, was als viel schwächer angesehen wurde. Da muss man eben anders denken. Aber wenn man den Willen hat und die Resilienz, dann geht das auch. Da bin ich fest von überzeugt.
Trump sagt ja, er will keine Dollars, er will Loyalität. Das ist ja verschlimmert. Dollars kann man zahlen, aber Loyalität in einem Krieg, den man für falsch hält, das ist eine ganz andere Kategorie, ne?
Genau, und diese Loyalität, es geht ihm ja manchmal gar nicht um die Sache an sich, sondern er will einen Loyalitätsbeweis. Und der sieht so aus, dass er andere demütigen will. Also genauso wie er versucht hat, Zelensky zu demütigen im Oval Office, so versucht er auch in der eigenen Partei seine eigenen Leute zu demütigen, nur damit er klar macht, wo der Hammer hängt und wer das Sagen hat. Und das wird er mit den europäischen Partnern auch machen. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an Meloni. Die hat es genau richtig gemacht und gesagt, mit mir nicht.
Und jetzt kommt der Teil, der fast noch interessanter ist als Trumps Aussagen, nämlich der Besuch von NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Oval Office. Denn der hat eine Schautafel mitgebracht, eine Schautafel mit roten Balken und in goldener Schrift drüber The Trump Trillion, also die Trump-Billion. Und hat Trump sozusagen ein visuelles Dankeschön präsentiert. Schau mal her, so viel haben die Europäer ausgegeben, seitdem du 2017 Präsident wurdest. Das ist dein Verdienst. Also Rutte hat ja versucht, Trump zu schmeicheln.
Ja, jetzt kann man natürlich sagen, he took one for the team. Also er hat sich sozusagen geopfert für die Gemeinschaft und hat da den Bückling gemacht. Und man kann argumentieren und eine psychologische Strategie versuchen zu erarbeiten von solchen Leuten, die unterwürfig sind und anderen, die ihm die Stirn bieten. Also dass man Good Cop, Bad Cop spielt sozusagen. Aber also ich meine, keiner kann das so gut wie Mark Rutte. Ne? Das muss man ihm schon lassen.
Aber der sagt selbst, sein Erfolg hängt daran, ob er die USA im NATO-Bündnis hält. Und Trump hat ja mehrfach den Austritt angedroht. Was wäre denn eine Alternative zu dieser Strategie?
Ich glaube, dass Rutte auf Zeit spielt, bis die EU, das dauert natürlich eine ganze Weile, auf eigenen Beinen steht. Aber das ist jetzt ein Drahtseilakt, den man jetzt tanzen muss. Man will sich die USA ja auch nicht zum Feind machen. Und bei Donald Trump kann das ganz schnell kippen. Diese psychologische Strategie fahren ja jetzt auch die Iraner. Die Regierung hat gesagt, okay, was ich auch schon die ganze Zeit sage, wir haben es mit einem geistig kranken Mann zu tun. Wir haben keinen rationalen Player auf der anderen Seite, von dem wir, in dessen Position wir uns versetzen können und deswegen mit ihm versuchen, einigermaßen konstruktiv zu verhandeln. Deswegen haben sie Psychologen an Bord gebracht und es scheint ja auch für sie zu funktionieren. Donald Trump beißt sich ja bisher an ihnen die Zähne aus, militärisch sowohl wie auch verhandlungstechnisch. Und ich meine, Europa kann sich diese Präzedenzfälle anschauen und daraus die Schlüsse ziehen, wie man am besten mit einem psychisch kranken, wahrscheinlich demenzkranken auch noch und der Persönlichkeitsstörungen hat, wie man mit so einem Mann am besten umgeht.
Aber Trump hat die Schmeichelei ja genossen, hat Rütte öffentlich als großartigen Generalsekretär gelobt und dann trotzdem Deutschland weiter kritisiert. Also so halb scheint die Taktik ja zu funktionieren.
Ja, aber das hält leider nie vor. Das hat Friedrich Merz ja auch mal einigermaßen erfolgreich ein Treffen mit Trump im Oval Office über die Bühne gebracht, wo alle gezittert haben, dass Donald Trump ihn hoffentlich nicht vorführt. Und er war auch sehr charmant. Und danach hatte irgendein Pieps gesagt, der Donald Trump nicht gepasst hat. Und dann gab es direkt wieder die rhetorische Abreibung. Also das hält nie vor. Er hat nur vor denen Respekt, die ihm die Stirn bieten.
Mit welcher Entwicklung rechnest du denn, was die NATO angeht?
Worst case scenario, also schlimmstenfalls, könnte Donald Trump eine Allianz mit Putin schmieden. Das halte ich jetzt im Moment nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Irgendwie scheint es da atmosphärische Störungen zwischenzeitlich zu geben, jedenfalls gegenwärtig. Aber es gibt auch immer wieder diese angedeuteten Partnerschaften, diese Bande, die man knüpfen will. Und es reicht ja für Putin vielleicht auch schon, wenn er ein NATO-Land angreift und Donald Trump sagt, habe ich nichts mit zu tun, ihr habt uns auch nicht geholfen und ich halte mich jetzt einfach zurück, ich mache nichts.
Es war ja immer wieder zu hören oder wurde gemutmaßt, dass Putin gegen Trump irgendwas in der Hand hat. Da wurde es in dieser Richtung jetzt in den letzten Monaten relativ still. Hast du da noch irgendwas wahrgenommen?
Jeder denkt das. Wir haben, ich glaube, 17 verschiedene Geheimdienste und die meisten Chefs von diesen Geheimdiensten, die haben alle gesagt, also keiner hat einen Beweis, es gibt kein Smoking Gun, es gibt kein Schriftstück oder irgendwas. Aber die sagen, es ist eindeutig, verhält er sich so, als ob. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht ist er auch nur ein useful idiot oder er macht es aus Liebe zu Putin oder weil er ihn so bewundert, whatever, aber er verhält sich so. Und das ist genauso gefährlich. Und die gleiche Annahme muss man allerdings auch hegen im Hinblick auf Israel. Und wenn man natürlich sich Donald Trumps Lebensführung anschaut und seine Kontakte zu Epstein und die Modelagentur, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man gerade bei ihm über die Jahrzehnte einiges an Kompromat sammeln konnte.
Und gleichzeitig gibt es wirtschaftlich positive Nachrichten, zumindest auf den ersten Blick. Die EU hat in Luxemburg grünes Licht gegeben für den Handelsvertrag mit den USA. Der Turnberry Deal aus dem letzten Sommer tritt jetzt in Kraft. Autozölle sinken von 27,5 auf 15%. Für die deutsche Autoindustrie ist das erstmal eine Erleichterung. Aber Sandra, Planungssicherheit sieht ja irgendwie gefühlt anders aus. Man wurde ja immer wieder überrascht. Mit welcher Entwicklung rechnest du, was dieses Zollabkommen mit der EU angeht?
Donald Trump hat zumindest vorgegeben, dass zum Teil seine Verärgerung daran gelegen haben soll, dass er unzufrieden damit war, dass die EU zu langsam dieses Agreement umgesetzt hat. Ob das jetzt wirklich stimmt oder ob er das nur von seinem Berater aufgeschnappt hat oder als Vorwand für irgendwas anderes genutzt hat, um die EU zu drangsalieren, im Zweifel ihm zu helfen im Hinblick auf den Konflikt mit dem Iran. Aber jedenfalls, Nick, gehen wir mal davon aus, dass ihn das tatsächlich geärgert hat, dann dürfte er jetzt erst einmal besänftigt sein. Und natürlich für die Autoindustrie positive Nachrichten, großer Unterschied. Planungssicherheit gibt es nicht. Und ich glaube auch für die Nachfolger von Donald Trump, es sei denn, wir kriegen wieder einen klassischen Demokraten als Präsidenten. Aber davon können wir jetzt vom jetzigen Zeitpunkt nicht ausgehen. Und alles, was nach Donald Trump republikanisch kommt, wäre genauso transaktionell, sage ich jetzt mal, neutral ausgedrückt. Also auch, dass die Tech-Elite ist. Also von daher ist es sicherlich für eine Exportnation wie Deutschland, für die Amerika ein so wichtiger Partner ist, eine Riesenherausforderung, weil Amerika einfach ein solch wichtiger, finanzstarker Markt ist. Das ist ein bisschen gemein. Man hält der Industrie die Karotte vor die Nase und dann zieht Donald Trump sie immer wieder weg. Aber man kann sich fast nicht leisten, sich nicht drauf einzulassen. Aber natürlich vom Management, the cost of doing business ist einfach teurer unter diesen Umständen. Das heißt, das dürfte auch weiter zur Inflation beitragen.
Trump hatte den 4. Juli als Frist gesetzt. Das ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA. Die EU liefert quasi jetzt eine Woche vorher, ist ja auch ein Signal, so nach dem Motto, wir spielen nach eurem Kalender. In zwei Wochen gibt's dann den NATO-Gipfel in Ankara am 7. und am 8. Juli. Das wird dann der nächste Stresstest bestimmt.
Ja, also dann spätestens dann werden wir sehen, wie nachhaltig Rutes Performance im Oval Office war mit seiner großen Schautafel, ob das nachhaltig ist. Aber wer weiß, was in den nächsten zwei Wochen noch passiert.
Rechnest du denn damit, dass es da in Ankara zum Showdown kommt? Man weiß es bei Trump ja nie.
Da wage ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose. Frag mich mal ein, zwei Tage vorher, weil wer weiß, was in der Zwischenzeit noch passiert.
Wie ist denn momentan die Stimmung? Wir haben uns ja zuletzt darüber unterhalten, Schaukämpfe zu seinem Geburtstag vorm Weißen Haus und andere Aktionen. Was hört man denn in der Zwischenzeit? Hat sich die Lage da so ein bisschen entspannt? Haben die das verkraftet oder rümpfen die immer noch die Nase, wenn sie das Gelände da sehen?
Es ist total kurios. Es geht im Moment, es dreht sich alles nur noch um diesen Reflecting Pool. Dieser längliche Pool, den Donald Trump ja schöner machen wollte mit Poolfarbe. Und da hat er einem Spezi, der sieht aus wie ein Mafiosi aus den 30er Jahren. Also wirklich, man könnte es nicht erfinden. Hat irgendwie alles falsch gemacht. Dann waren sofort, also hat vor allen Dingen Rohre entfernen lassen, die Obama hat installieren lassen, die dazu dienten, auch Algen fernzuhalten, alles ausgerissen, was sein Vorgänger dort gemacht hat. So, und dann waren die Algen da und dann haben die, wie heißt das, ich weiß gar nicht, also eine Chemikalie da reingekippt, wie die Blöden. So, und dann hat sich die Farbe von dem Pool verändert und hat angefangen abzublättern. Und dann sind Enten gestorben. Das war die größte Katastrophe. Dann haben sie, weil es jeder sich natürlich lustig gemacht hat, weil es so sinnbildlich ist für everything Trump touches dies. Also alles, was Trump, womit er zu tun hat, ist nachher schlimmer als vorher. Ob das die Wirtschaft ist, ob das der Iran ist oder ob das eben dieser Reflecting Pool ist. Und jetzt haben Amerikaner, aber wohl auch Touristen, die Hand ins Wasser gesteckt, also nicht mal angefasst den Boden. Die sind alle von der Polizei festgenommen worden, dann war sogar zum Teil Militär da, jetzt stehen da Zäune und Donald Trump postet unaufhörlich über diesen Pool. Also dieses ganze Theater von wegen Kämpfekäfe und da ist der Rasen jetzt alles total kaputt, das ist schon alles vergessen. Jetzt inszeniert Donald Trump ein Drama von wegen der Saboteure der Linken, die den Pool aufgeschlitzt haben sollen mit einem Teppichmesser. Also es ist grotesker, könnte es nicht sein. Er ist mit seiner Motorcade, also mit diesem Aufzug, mit seiner Limousine und den ganzen anderen Autos, die da immer mit ihm rumfahren, sind die alle wohl über diesen Teich gefahren, als der noch nicht mit Wasser aufgefüllt war. Und da liegt jetzt die Vermutung nahe, dass diese schweren Autos wahrscheinlich den Boden und die Farbe beschädigt haben. Aber er versucht jetzt, Leuten das anzuhängen und die zur Verantwortung zu ziehen.
Geht denn unter, dass der oberste Gerichtshof quasi mit zwei Entscheidungen die harte Linie der US-Regierung unter Trump in der Migrationspolitik bestätigt hat?
Das geht so ziemlich unter, ja. Also was ein bisschen hochkommt, ich meine, ich muss mir die Fälle nochmal genau ansehen, aber ich glaube, es ist Texas. Da sind Demonstranten, also einer ist an der hat Sachbeschädigung und vielleicht auch leichte Körperverletzung begangen, aber andere sollen nur teilgenommen haben an Demonstrationen gegen ICE. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt, ich muss es nochmal genau lesen. Aber Tatsache ist, und das ist klar, das ist ein Fakt, diese Leute sind zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt stell dir mal bitte vor, du bist 20 oder 18 und machst da eine Dummheit oder whatever, vielleicht haben die auch wirklich nichts Schlimmes gemacht und du wirst zu 50 Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig ist ein Sexualverbrecher, irgendein Politiker, der hat den Freund seines Sohnes, ich weiß nicht, ob der 7 oder 12 war, auf jeden Fall ein Kind, über einen längeren Zeitraum mehrfach missbraucht und der ist nach 30 Tagen jetzt, also hat nur eine Strafe von 30 Tagen bekommen und du siehst immer wieder, dass Pädophile werden begnadigt oder freigelassen und alles, was Kritik an der Regierung äußert, wird härtest bestraft. Aber alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, das muss ich nochmal genau nachlesen. Also Leute, haltet mich nicht fest dran. Ob das jetzt genau dieser Sexualfall war, ich glaube, das war der. Aber es kommen so viele davor im republikanischen Lager, dass wirklich die Vermutung naheliegt, wenn man so eine Veranlagung hat, dann heftet man sich Law and Order ans Revers und sagt, ich bin für Recht und Gesetz. Sehen wir auch immer wieder, die homophobsten Leute bei uns stellen sich dann als heimlich homosexuell heraus. Das ist gerade bei den Republikanern, was mir ja auch noch und uns egal sein könnte, nur die versuchen dann ganz proaktiv die Freiheiten von homosexuellen LGBTQ-Community einzuschränken, dass sie nicht mehr heiraten dürfen, dass sie keine Kinder adoptieren dürfen, gegen IVF und alle solche Sachen.
Das heißt, da ist er nachhaltig nach wie vor unterwegs, Trump.
Ja, und da ist das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen. Das jagt den Leuten natürlich nochmal zusätzlich Angst ein. Da musst du gar nicht wahrscheinlich mehr mit dem Militär auflaufen, wenn willige Gerichte, angepasste Gerichte an Trumps Kurs, wenn die jetzt reihenweise die Leute zu lebenslanger Haft verurteilen. Stell dir das mal bitte vor, dann ist dein ganzes Leben vorbei.
Kann man denn danach wieder begnadigt werden? Wie ist denn das, wenn Trump nicht mehr im Amt ist? Meinst du, die drehen das wieder zurück?
Ja, wenn irgendwann demokratischer Präsident da wäre, sicherlich könnte man das begnadigen und die Anwälte werden sicherlich auch dagegen Berufung einlegen und den Rechtsweg beschreiten. Der Ausgang ist nicht klar, aber dadurch, dass das Rechtssystem zunehmend sabotiert ist im Sinne von Trump und Project 2025, wie war das, 2024? 2025? Jedenfalls, ich muss sagen, auch mir gibt das natürlich zu denken.
Verhältst du dich anders? Bist du sorgfältiger? Also man geht ja mal bei Rot über der Fußgängerampel, würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber hat man da schon Panik, dass man da irgendwie einen Grund liefert, festgenommen zu werden?
Letztes Jahr war ich sicherlich ein bisschen paranoid, als es anfing, dass Touristen an der Grenze festgehalten wurden und auch Leute mit Green Card. Das habe ich jetzt nicht mehr und ich bin ja auch Amerikanerin mit blauem Pass. Bei mir geht es im Wesentlichen um die Meinungsfreiheit, weil ich mag nicht gerne Menschenaufläufe. Ich bin nicht gerne in großen Gruppen. Ich weiß nicht, ob das noch was mit 9/11 zu tun hat. Aber jedenfalls deswegen Demonstrationen, da bin ich sicherlich nicht eine, die da ständig dabei ist in der ersten Reihe. Aber bei mir geht es natürlich ganz klar um freie Meinungsäußerung. Und da sehen wir auch schon, dass die Trump-Administration anfängt, politische freie Medien bei uns, also das sind ja meistens Einzelleute oder Gruppierungen von demokratisch orientierten Journalisten vor allen Dingen, dass Trump anfängt, dagegen vorzugehen. Und ich habe keine Ahnung, das kann durchaus sein, dass es irgendwann ungemütlich wird. Wir sind erst jetzt bei 1,5 Jahren Amtszeit.
Freie Meinungsäußerung ist ja wirklich elementar und sehr wichtig. Stellst du denn fest, dass da manche so ein bisschen angepasster agieren?
Was ich dir sagen kann, ist, dass Journalisten in New York, ich habe auch mit anderen, nicht nur Deutschen, auch anderen europäischen, was auch immer, Korrespondenten zu tun, die haben alle Angst. Und das war letztes Jahr auch schon der Fall. Und denen geht jedes Mal die Düse, wenn die über die Grenze gehen. Und Donald Trump will die Journalistenvisa jetzt verkürzen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 7 Monate. Das heißt, er will nicht, dass Journalisten dorthin kommen und wie das bisher der Fall war, da konntest du halt verlängern. Manche Leute waren 20 Jahre und länger da. Dann können die natürlich gut Quellen kultivieren, wenn die in Washington sind oder auch in New York in der Finanzindustrie. Und das will Donald Trump nicht. Also wenn du nur 7 Monate da bist, dann bist du gerade eingearbeitet, hast ein paar Leute kennengelernt, dann musst du schon wieder zurück. So, und natürlich, wenn du weißt, das ist nur so kurz, da werden sich weniger Leute melden, weil die Kinder haben. Du kannst ja da nicht das Kind mitnehmen und hier anmelden in der Schule, wenn du nach 7 Monaten schon wieder zurück musst. Also da sieht man auch schon den Angriff. Und wir hatten ja den Fall von Elmar Thewissen, wo der Richard Grenell, der ehemalige Botschafter von den USA, damals in Berlin in der ersten Amtszeit, als Thewissen eine Äußerung gemacht hatte zu Charlie Kirk, hat Grenell ihn ja ganz konkret angegriffen und irgendwas gesagt in die Richtung von wegen, dem müsste man mal darüber nachdenken, ihm das Visum zu entziehen, so in dem Stil. Jedenfalls so, das kann ich mir vorstellen, wenn du Empfänger dieser Nachricht bist, dann wird es dir schon ein bisschen ungemütlich. Weil dann kann es sein, dass sie zu dir sagen, so, dein Visum ist weg, du hast 3 Tage oder 5 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Und viele der Journalisten, die ich kenne, haben sich ein richtiges Leben in New York aufgebaut. Mit Wohnung und Möbeln und Verträgen und allem Pipapo. Also das wäre eine Katastrophe. Und da haben alle Angst.
Ist ja nicht nur New York, ne? Sind viele in Washington, andere sind im ganzen Land ja unterwegs, sind ja viele Kollegen da vor Ort. Aber sag mal, Crennel, was ist denn aus dem geworden? Von dem hört man irgendwie gar nichts aktuell.
Ja, der hat gelobbyt für eine Position in der Administration. Der hatte dann auch irgendeine Beraterfunktion, ist mir jetzt gerade entfallen am Anfang, aber das war dann irgendwie auch unter ferner Liefen, jedenfalls nicht das, was er haben wollte. Und dann hat Donald Trump ja das Kennedy Center annektiert, was ein unglaublich ist, aber auch typisch für Autokraten, also das Kennedy Center für die Performing Arts, Konzerte und Vorführungen, ist ein Herzstück von Amerika, ein wirklich, das kann man gar nicht beschreiben, wie unglaublich dreist das von Donald Trump ist, das komplett zu übernehmen. Und das lief natürlich auch sehr gut. Es hatte viele Spender, die Millionen gespendet hatten, weil das hatte Prestige, dort deinen Namen an der Wand zu haben und gespendet zu haben und im Vorstand zu sein und so weiter. So, und dann hat die Trump-Administration das übernommen und so sehr.
Was heißt übernommen? Wie meinst du das?
Er hat den David Rubenstein von Carlyle, den hat er rausgeschmissen. Der war der oberste Chef dort. Das war natürlich super, weil Rubenstein hatte ganz viele reiche Freunde und er hat die alle dazu gebracht, dass die gespendet haben. Und das brauchst du für so ein kulturelles Zentrum, weil allein von Eintrittsgeldern finanziert sich das nicht. So, und dann hat er Richard Grenell als Chef eingesetzt, so, obwohl er überhaupt keine Ahnung hatte von Performing Arts. Das war, er ist ja homosexuell, das war für Donald Trump wahrscheinlich so, ach so, ja, dann nehmen wir den mal für die Performing-Künste, ja. Keine Ahnung. Also jedenfalls eine Rechtfertigung oder ein Grund, warum der jetzt dafür geeignet sein sollte, gab es nicht. Und dann passierte das Vorhersehbare. Sie haben es natürlich sofort in Rekordzeit in den Boden gewirtschaftet. Künstler wollten dort nicht mehr auftreten. Die Spenden sind dramatisch eingebrochen, weil das typische Trump-Publikum hat für sowas überhaupt nichts übrig. Also würde für Kulturgüter nicht spenden. Und ja, das hat jetzt zumachen müssen. Und Donald Trump sagt, er wird es renovieren. Es wird gemunkelt, vielleicht wird das sogar abreißen. Und ein Gericht hat gesagt, er darf nicht den Trump-Namen anbringen an diesem Zentrum, sodass die Buchstaben mussten abgenommen werden. Und dann hat Donald Trump das verhangen. Aber nicht nur seinen Namen, sondern auch den von Kennedy. Weil wenn er das nicht haben kann, dieses Zentrum, dann darf Kennedys Name auch nicht mehr sichtbar sein. Es ist auch eine Metapher für den Niedergang Amerikas, muss man leider so sagen. Mutwillig zerstört.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist Trump noch nicht so richtig erkennbar geworden, oder?
Nö, er schien sich ja gefreut zu haben über das Fußballtrikot, was Merz ihm mitgebracht hatte. Aber Fußball bei uns heißt es Soccer, das ist nicht so der Riesenhit, ist nicht so eine klassische amerikanische Sportart. Ich meine, ich sehe in Social Media darüber Berichte und zum Teil auch in den Zeitungen. Aber das ist nicht der Trump-Sport, also von den Trumpisten. Für die ist NASCAR wichtig und Football und Baseball auch noch vielleicht. Und natürlich diese ganzen Käfigkampfgeschichten. Aber Fußball eher weniger.
Sandra, vielen Dank. Bis ganz bald.
Danke dir, Uli. Bis bald. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.